Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Neues Jahr, neuer Partner, die Kollegen von hallofreelancer.com. Hallo Freelancer ist, wie der Name schon sagt, ein Marktplatz zum Matchmaking, zum Finden, zum Eintragen für Freelancer. Und zwar jeglicher Couleur, also alle möglichen Jobs, die man als Freelancer anbieten kann, kann man dort buchen. Das Ganze wird gemacht von Xing, also dem bekannten Business-Netzwerk. Es ist ja so, im Business wird das Schwierigste, was man aufbauen kann, sind Marktplätze, weil man im selben Moment Liquidität sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite braucht. Siehe eBay, siehe ImmoScout. Wenn es einmal klappt, ist es halt mega, aber es zu bauen ist wirklich schwierig. Was ist der Vorteil von Xing? Xing hat ohnehin schon 400.000 Freelancer in seiner Xing-Datenbank und die werden indirekt jetzt auch auf hallofreelancer.com mit vorgestellt und man kann sie halt buchen. Neben der Marktplatzfunktion ist Hallo Freelancer auch eine Technologie, eine CRM-Technologie, um Beziehungen zwischen Freelancern und Auftraggebern zu managen. So, wer das spannend findet, geht mal bitte nachschauen. Unter hallofreelancer.com/OMR gibt es noch ein White Paper, wo drin steht, wie man mit Freelancern am besten arbeitet und warum sie häufig absagen. Und ansonsten würde ich einfach mal empfehlen, hallofreelancer.com anzuschauen, wenn ihr eine Agentur seid oder ein Freelancer oder einfach Bedarf habt nach Freelancern. Dann machen die Kollegen von Xing, kann ich empfehlen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Die erste Folge im Jahr 2019 mit unserem Stammgast Sven. Viele haben gefragt in den letzten Wochen, wo ist eigentlich der Kollege Schmidt? Ich habe ab und zu schon E-Mails bekommen von Leuten, die wissen wollten, was Sven zu bestimmten Börsenentwicklungen oder Entwicklungen der Wirtschaft allgemein sagt. Ne? Sozusagen, so ist das mit der parasozialen Beziehung. Ne? Menschen vermissen dann die Podcast-Hosts oder Stammgäste offensichtlich. Insofern habe ich Sven überredet, trotz einer Menge Arbeit bei seinem Startup Maschinensucher.de in Essen ein bisschen zu erzählen über Maschinensucher und danach halt auch ein bisschen über Digital-Business allgemein. Das wollen wir machen. Maschinensucher ist insofern ganz lustig, weil wir beide Ende des Jahres noch gemeinsam in London waren bei der Dart-WM im Alley Pally, also Darts. Wahrscheinlich werden sich einige wundern, was soll Darts? Es kommt aber auch deswegen, weil Sven nicht nur ein großer Darts-Fan ist, sondern auch mittlerweile ein großer Darts, ein Sponsor, Investor, ein Werbekunde. In diesem Sinne, leg mal los, Sven, erzähl doch mal ein bisschen, was macht Maschinensucher.de, was machst du sozusagen als CMO neben vielen Aktivitäten, die du da hast, von Maschinensucher mit Darts?
Ja, moin Philipp erstmal und an die Hörer natürlich ein frohes Neues und uns allen alles Gute für 2019. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Investor in Darts nicht, sondern zum einen Werbekunde bei Sport1. Dort waren wir der Presenting Sponsor der Darts WM und zum anderen Sponsor von Michael van Gerwen, dem führenden Dartspieler, der auch gerade die WM gewonnen hat.
Das ist ein bisschen Roger Federer im Darts, ne?
Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall die Analogie, die ich ziehen würde. Man muss, glaube ich, fair sein. Ich glaube, es gibt wenig Sportler in der Welt, die man mit Roger Federer vergleichen kann und auch mit dem Auftreten von Roger Federer vergleichen kann. Und wahrscheinlich würden die Hardcore-Darts-Fans sagen, dass er ein Phil Taylor, der letztes Jahr zurückgetreten ist, mit Roger Federer zu vergleichen wäre. Aber in mir würde jetzt auch schon der Vergleich zu Djokovic genügen, von Michael van Gerwen.
Warum macht ein Maschinensucher, also eine Plattform zum Handel mit gebrauchten Maschinen, warum macht ihr da jetzt Massenmarktwerbung irgendwie bei Sport1 und mit so Athleten im Dartsbereich? Was soll das bringen?
Ja, wir hatten ja schon, glaube ich, letztes Jahr mal einen gemeinsamen Podcast in Essen gemacht, wo ich das Thema schon mal adressiert hatte. Also man stellt sich ja im Endeffekt zwei Fragen. Also die eine Frage ist ja so ein bisschen immer die Herausforderung von GAFA und darauf ja die natürlich immer die Thematik, wie kann man eine Marke aufbauen, sodass man im gewissen Rahmen unabhängig von GAFA wird. Und natürlich jetzt zum anderen die spezifische Frage auf Maschinensucher bezogen. Maschinensucher ist letztendlich ja das, was mobile.de für gebrauchte Autos ist, ist Maschinensucher für gebrauchte Maschinen. Aber gebrauchte Maschinen ist natürlich ein reiner B2B-Markt. Also niemand kauft sich eine CNC-Fräsmaschine für den privaten Gebrauch. Also Warum macht sozusagen ein B2B-Portal ja letztendlich Brandbuilding in einem oder Markenbildung auf Deutsch in einem B2C-Umfeld? Ja, ich glaube, wie ich schon dachte, ich glaube, Markenbildung muss jeder betreiben, egal ob B2C oder B2B. Man muss sich fragen, wie kann man Kunden an sich binden, wie kann man es schaffen, dass der Kunde direkt zu einem kommt, ja, dass man da eine starke Marke etabliert, dass man nicht jedes Mal sozusagen ja, an Google oder Facebook oder im Fall von E-Commerce-Anbietern Amazon, ich sag mal Wegelagerer Zoll, an die drei bezahlen muss. Glaube ich, die spannendere Frage, die sich da stellt, warum haben wir jetzt Massenmarkt-Werbung gemacht für eine Zielgruppe, die ich jetzt im Fall von uns schätzen würde auf wahrscheinlich 200.000 bis 250.000 relevante Käufer. Da ist dann per Definition sozusagen ja, die Effizienz sehr gering. Ja, ich glaube, es war ein Versuch. Ich bin damit angetreten mit der Hypothese, zum einen, dass Darts komparativ zum Fußball underpriced ist, also im Endeffekt nicht so teuer ist, auch im Endeffekt, wenn man die Reichweiten korrigiert. Dann bin ich angetreten mit der These, dass das Gleiche auch für einen Sport 1 gilt im Vergleich zu einem RTL oder einem Pro7. Und dann war meine These, dass ich natürlich mit so einer B2B-Werbung in so einem Umfeld, in einem Massenmarktumfeld nochmal auffalle und damit vielleicht überproportionale Aufmerksamkeit bekomme.
Okay. Aber am Ende, um es nochmal klar zu sagen, du wolltest Menschen, die nachher am besten bei euch anrufen und ihre Maschinen inserieren.
Ja, ich glaube, inserieren ist natürlich noch ein viel engerer Markt. Ich sprach jetzt gerade von Leuten, also die 200.000 bis 250.000 Menschen, die ich erwähnt habe, die bezogen sich auf Käufer von Gebrauchtmaschinen. Die Zielgruppe der relevanten Verkäufer für uns würde ich in Deutschland ungefähr auf 10.000 beziffern, was dann halt noch eine viel spitzere Zielgruppe ist. Ja. Klar, in meinem Wunschszenario hätte ich mit der Werbung sehr viele neue Verkäufer generiert, noch viel mehr neue Käufer und ich hätte generell noch mehr Aufmerksamkeit für Maschinensucher generiert.
Aber sag mal, hat es sich jetzt gelohnt oder nicht?
Ich glaube, was ganz spannend ist, die Werbung per se, die hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, vielleicht könnt ihr die auch nochmal in dem Artikel zum Podcast verlinken oder vielleicht sogar.
Die schneiden wir jetzt hier rein. Also vor allen Dingen die Werbung, wo dieser holländische Champion da sagt, Maschinensucher.de oder so ähnlich.
Ja, ja, er sagt Maschinensucher.de, die führende Plattform für Gebrauchtmaschinen. Ich glaube, denjenigen, die Sport 1 und die Darts-WM geschaut haben, bei denen ist das hängen geblieben.
Die Darts-WM wird präsentiert von
Maschinensucher.de, der führende Marktplatz für Gebrauchmaschinen.
Ja, also ich glaube, was wir gesehen haben, ist zum einen, unser Werbespot war ja mit Michael van Gerwen. Und wenn der Werbespot in Umfeldern gelaufen ist, wie zum Beispiel Doppelpass, was eigentlich, es ist eine Fußball-Talkshow auf Sport 1 am Sonntagmorgen, eigentlich ein sehr starkes Format von Sport 1, da hat der Spot so okay funktioniert. Wir glauben, es liegt daran, dass halt viele Fußballfans unser Testimonial da gar nicht erkannt haben. Also anders ausgedrückt, unser Spot hat am besten funktioniert, wenn Michael van Gerwen auch gerade bei der WM gespielt hat. Ja, dann haben wir wirklich im Endeffekt sehr gute Reaktionen auf den Spot gesehen, sehr viel extra Traffic. Und das war für mich schon mal der eine Takeaway. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn man sagt, ich mache Werbung mit Michael van Gerwen zur Darts-WM, dass die auch am besten funktioniert, wenn der dann auch wirklich da spielt. Ja? Und da stellt sich für mich ex post die Frage, ob es nicht eigentlich auch gereicht hätte, sozusagen immer, wenn Michael van Gerwen antritt, dann auf Sport 1 Werbung zu kaufen. Stattdessen haben wir ja im Endeffekt, ich glaube, insgesamt gab es 650 Spots von uns, 5 bis 6 Sekunden lang, haben wir natürlich mit der Schrotflinte auf alle deutschen Wälder zusammengeschossen.
Ja. Aber was bringt die nun Traffic von Darts-Leuten, die wissen wollen, wer dieser Holländer ist oder wofür der da gerade wirbt? Das ist doch eigentlich nach wie vor, auch wenn der selber gerade spielt, viel zu breit, oder nicht?
Ja, also ganz klar, man muss auch sagen, dass im Endeffekt der Traffic, der dadurch generiert worden ist, ja, der hat sich jetzt nicht sofort in Kaufanfragen, also wo dann jemand sagt, ich interessiere mich für die CNC-Fräsmaschine, niedergeschlagen, und der hat auch nicht sofort zu zusätzlichen Abos geführt. Ja? Also sprich, das war auch da, muss man euch sagen, auch im gewissen Rahmen zu erwarten. Wir haben eine sehr spitze Verkäuferzielgruppe und vor allem auch, nur weil jemand eine Werbung für Gebrauchtmaschinen sieht, ja, diese Werbung ist nicht intentionsgenerierend. Das heißt, man mag vielleicht einen guten B2C-Spot sehen und denkt sich, klasse, sowas wollte ich auch schon immer mal haben. Ja, aber niemand, auch ein Käufer, der regelmäßig Gebrauchtmaschinen kauft, vielleicht für einen Mittelständler, der einkauft, sogar der kauft jetzt keine weitere Maschine, nur weil er unseren Spot gesehen hat. Das heißt, wir sind maximal intentionserfüllend, aber nicht intentionsgenerierend. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir hier noch abwarten, um zu gucken, ob wir zumindest halt Käufer sozusagen so gut bespielt haben, dass sich ein Käufer Mitte Januar, Ende Februar oder Anfang März noch an uns erinnert. Also sprich, ob wir einen nachhaltigen Anstieg des direkten Traffics haben, wo Leute direkt Maschinensucher in die Browserzeile eingeben oder zumindest nach Maschinensucher bei Google suchen, also sogenannte Brand Searches generieren. Was wir bisher gesehen haben, ist aber schon, die positiven Aspekte sind halt, wir haben Bewerbungen bekommen und wir suchen ja aktuell, das weißt du auch, Philipp, und es ist in Essen auch nicht immer ganz so einfach wie zum Beispiel in Berlin, weil der Markt nicht so liquide ist. Wir suchen gute Leute, weil wir 10, 15 freie Stellen haben und wir haben jetzt schon ein, zwei gute Bewerbungen bekommen, wo Leute halt auf Maschinensucher aufmerksam geworden sind und dann auf unsere Stellen gegangen sind und sie jetzt beworben haben.
Ja? Aber sagen wir so, trotzdem, der super analytische Sven, der performancegetriebene Sven, hat hier ein Budget in die Hand genommen. Du musst es nicht bestätigen, ich würde mal schätzen, das war schon sechsstellig, nicht siebenstellig, aber so, sagen wir mal, mittlere sechsstellige Summe wirst du ja in die Hand genommen haben. These von mir. Und am Ende bist du zufrieden mit ein paar Bewerbungen und spekulierst, dass vielleicht in den nächsten Wochen noch ein bisschen Anstieg von Brand Searches oder Direkteingaben kommen. Kann man so zusammenfassen?
Ja, ist natürlich ein bisschen provokant formuliert. Aber klar, man musste Sport 1 bezahlen, man bezahlt Michael van Gerwen, man musste den TV-Spot produzieren, man hat YouTube-Spots produziert, es gibt auch eine YouTube-Kampagne. Also dementsprechend haben wir natürlich schon einen relevanten Investitionsaufwand. Und jetzt kommen wir wieder auf eine der Ausgangsfragen. Ich glaube, da muss man, wenn man halt unternehmerisch sozusagen Unternehmer ist, unternehmerisch handelt, dann muss man das Risiko auch eingehen, wenn man halt im Endeffekt unabhängig von Google und von Facebook wird man wahrscheinlich nie komplett sein als Digitalfirma. Aber wenn man zumindest den Grad der Unabhängigkeit erhöhen will, dann muss man unternehmerische Risiken eingehen. Und ich bin da aktuell tatsächlich ganz zufrieden, auch wenn ich bisher das jetzt nicht in harten Zahlen messen kann. Auf der anderen Seite machen wir ja bei Maschinensucher auch relativ viel Display-Werbung, die sich dann teilweise sozusagen session-basiert rechnet. Aber leider führt diese reine Display-Werbung, zumindest unsere Erfahrung, bisher nicht zu einer Markenbildung. Ja? Und klar, als B2B-Anbieter machen wir jetzt auch verstärkt Postwurfsendungen, teilweise Printprodukte, Mailings, um sozusagen dann darüber, über zum einen halt die Kontaktfrequenz zu erhöhen, auch mit einer Kontaktfrequenz sicherlich dann mit den geeigneten Materialien auch Marke aufzubauen. Aber wir fanden das im gesamten Mix sicherlich risikobehaftet, aber durchaus wert, das mal anzugehen. Und jetzt ist ja immer die Frage, ob man jetzt selbst sozusagen in der Blase sitzt, in dem Fall in der Darts-Blase. Ich habe jetzt sozusagen in meinem viele WhatsApp-Nachrichten bekommen von Leuten, die den Spot gesehen haben, die mir berichtet haben, dass irgendwie Freunde den gesehen haben. Ich spreche ja auch täglich mit Händlern, also Kunden von Maschinensucher. Da haben das auch viele gesehen. Aber ist natürlich immer die Frage, wir hatten ja auch in Essen bei dem Live-Podcast diesen Test gemacht und haben gefragt, wer interessiert sich hier für die Darts-WM? Und da gingen weniger Hände hoch, als ich es damals gehofft hätte. Und daher, also das ist natürlich auch aktuell zum Zeitpunkt, wir sind ja heute 7. Januar, ich glaube, der Podcast soll am 9. Januar gesendet werden. Und zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich es wieder machen? Ja. Mache ich es wieder in der gleichen Art und Weise im nächsten Jahr? Darauf würde ich sagen, jein. Ja, wir haben ja mit dem Sponsoring so einen Hochfrequenzansatz gewählt. Da haben wir von Sport 1 555 5-Sekünder gekauft. Wir hatten dann übrigens noch ungefähr 90 6-Sekünder on top. Und ich glaube, diese Frequenz, ja, die war wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wertgenerierend. Das heißt, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich glaube, im nächsten Jahr würden wir gezielter vorgehen und halt im Endeffekt die Umfelder, wo dann Michael van Gerwen spielt während der WM, die würden wir bespielen, um sozusagen dann nochmal, ja, unsere Marke dann vielleicht in Erinnerung zu rufen.
Hat denn der Michael van Gerwen generell eine gewisse Markenbekanntheit? Eigentlich doch nicht. Der hat das nur im Darts-Umfeld, oder?
Ich glaube, man muss natürlich nochmal differenzieren zwischen Deutschland, Holland und England. Ja, das sind, glaube ich, die drei größten Märkte für Darts.
Und auch für euch, ne?
Und ja, für uns auch noch Österreich wichtig und Polen. Ja, also sprich, ich glaube, unsere vier größten Märkte, sicherlich Österreich, Deutschland, Polen und Holland. England noch nicht so stark. Michael van Gerwen war jetzt schon, glaube ich, mehrfach zum Sportler des Jahres in Holland nominiert und war da unter den Top 5. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Ministerpräsident von Holland, Michael van Gerwen, live zum WM-Sieg gratuliert. Das heißt, Michael van Gerwen ist in Holland sicherlich nochmal eine relevant, sage ich mal, stärkere Marke oder hat mehr Aufmerksamkeit als in Deutschland. Und hat natürlich auch nochmal in England, wo Darts auch nochmal populärer ist, auch nochmal eine größere Aufmerksamkeit. In Deutschland kennt ihn halt im Endeffekt jeder Darts-Fan. Ja, aber klar, das habe ich ja eben auch schon zwischen den Zeilen gesagt, ich glaube, wenn so ein Michael van Gerwen-Spot sozusagen im Doppelpass, also in einem sehr, sehr fußballaffinen Umfeld auf Sport 1 läuft, da gibt es natürlich schon im Endeffekt Zuschauer, die sich sagen, ja, wer ist denn das? Ja, also
aber ihr hattet auch, man muss auch sagen, ihr hattet ein gutes Umfeld. Also die Werbespots, die meistens mit euch gemeinsam gelaufen sind, ich habe ja auch einige Spiele bei Darts da geguckt, das war zum Beispiel Jimdo, der Homepage-Baukasten, dessen Gründer Matthias Henze ja auch hier vor einer Weile mal im Podcast zu Gast war. Das war ein anderer Ansatz der Werbung und dann war insbesondere der Michael van Gerwen mit seinem holländischen Akzent, da wusstest du, glaube ich, auch vorab, hattest du mir mal erzählt, dass so ausländische Akzente in deutschen Werbeslots oder Spots extrem gut funktionieren.
Ja, ich habe ja mit den Trivago-Gründern zusammen studiert und bin auch mit denen noch bekannt. Und die hatten mir mal erzählt, es gab ja mal diesen Trivago-Menschen im deutschen Fernsehen, der in einem, sage ich mal, sympathischen Denglisch erläutert hat, wie Trivago funktioniert. Und die hatten mir mal erzählt, dass sie das getestet hätten und dass im Endeffekt so ein gewisser Akzent in einer Werbeinsel für eine höhere Aufmerksamkeit sorgt und auch für einen höheren Sympathiefaktor. Und ich glaube, dass uns das auch im Rahmen der Sport 1 Werbeinseln gelungen ist, dass wir sicherlich gegenüber den anderen Sponsoren, das waren Jimdo, das war Bevin und ich glaube noch irgend so eine Creme, ist uns, glaube ich, gut gelungen, dass wir der Spot waren, der sozusagen mit am stärksten aufgefallen ist. Und deshalb würde ich auch sagen, ja, also ich glaube, das Testimonial war gut, der Spot war gut. Ob das jetzt im Endeffekt für einen B2B-Player der richtige Ansatz ist, ja, ich glaube, das habe ich mit Leuten vor der WM kontrovers diskutiert. Ich glaube, das kann man nach der WM weiter kontrovers diskutieren, ja. Aber generell bin ich habe zu Leuten gesagt, wenn ich ein B2C-Business hätte, wäre ich, glaube ich, vor Freude durch die Decke.
Das heißt jetzt aber generell bei dir zwei Statements. Auf der einen Seite, Fernsehwerbung funktioniert noch. Auf der anderen Seite sagst du auch, du glaubst stark an Branding? Es gibt jetzt ja immer wieder auch neue Firmen oder Ideen, die so hochkommen, auch zum Teil VC-finanziert und so, wo Firmen sagen, hey, wir machen jetzt hier komplett brandless Sachen, einfach geile Produkte, aber ohne jede Marke oder so. Wie ist da deine Meinung zu?
Ich glaube, meine Meinung ist da ganz klar. Man kann über ein Top-Produkt eine Marke aufbauen. Aber man muss eine Marke aufbauen. Ja, das heißt, wenn ich von Leuten höre, die letztendlich auf Amazon Marketplace aktiv sind und dort ihre Produkte anbieten und teilweise auch sehr, sehr erfolgreich anbieten, dann kommt immer meine Frage, aber ihr baut auch eine Marke auf und ihr habt auch eine Homepage, wo ihr die Marke transportiert und ihr habt auch Werte, für die die Marke einsteht und ihr macht auch super Packaging und guckt, dass ihr da auch Marke transportiert. Und da kommt oftmals zurück, dass das nicht der Fokus sei. Und das halte ich für persönlich einen Fehler, insbesondere jetzt im Umfeld von Amazon Marketplaces oder Marketplace, also Marketplace, also Places meine ich jetzt, wenn man nicht nur in Deutschland aktiv, sondern vielleicht auch in Amazon Frankreich und so weiter und so fort. Denn ich glaube, dass in einer Art und Weise, wie Amazon monetarisiert, über Werbung, über Kommission, da wird man immer nur dauerhaft oder nachhaltig Geld verdienen können, wenn man sozusagen auch ja, aus der Masse heraussticht. Und das tut man zum Schluss sicherlich auch sehr stark über Marke. Ja, also ich glaube nicht, dass man zwangsläufig Marke nur mit Geld aufbauen kann. Ich glaube, es gibt viele Beispiele davon, dass Leute es geschafft haben, über Innovation, über ein tolles Produkt, über einen grandioses Kundenerlebnis Marke aufzubauen. Aber sie haben zumindest die internen Ressourcen investiert, um halt sozusagen diesen Markenaufbau auch zu begünstigen. Wenn du keine schöne Homepage hast, wenn die Anleitung nicht gut ist, wenn die Verpackung nicht schön ist, dann wird auch im Endeffekt nicht durch Zufall eine Marke entstehen. Oder da wird auch ohne sozusagen ohne Marketing-Spendings wird dann sozusagen auch zufällig nicht noch eine Marke entstehen. Daher glaube ich, man muss immer gucken, dass man im Endeffekt das Thema Marke im Kopf hat.
Und das heißt, selbst wenn man tolle Luxusprodukte hat, reicht es nicht, die einfach nur günstig verfügbar zu machen, sondern man muss irgendwie das irgendwie verankern mit einer Marke, meinst du?
Ich glaube, es ist schon fast ein Widerspruch in sich, Luxusprodukt ohne Marke.
Na gut, also irgendwie, weiß ich nicht, ein handgenähter Hermes-Reitsattel bleibt ja ein handgenähter Reitsattel.
Ja, aber wenn da nicht Hermes draufsteht, dann gibt es auch keinen Hermes-Preis.
Okay, den braucht man ja vielleicht auch gar nicht, wenn man das irgendwie anders vertreiben könnte.
Ja, aber dann ist man ja austauschbar. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Amazon eingebe, irgendwie, jetzt gehen wir davon aus, dass Amazon sich auch um dieses Marktsegment kümmert. Ja, ich gebe da also an, handgenähter Reitsessel, ja, da muss man immer sofort fragen, wie kommt Phil Westermeier auf handgenähte Reitsessel?
Das frage ich mich auch gerade.
Ja, auch das Unterbewusstsein ist teilweise interessant. Das muss man
dringend rausschneiden. Ja, es war für mich einer der prägendsten Momente, wo ich Luxusgüter verstanden habe, als ich mal in Paris im Hermes-Laden stand und gesehen habe, was die da so für damals ja wirklich für ist ja gemacht. Hermes ist ja so ein Luxuslabel, die machen ja eigentlich Sachen für den Pferdesport. Das war mir gar nicht so klar. Und da habe ich gecheckt, okay, what the fuck, ey, wer gibt denn für den Pferdesport das aus? Aber offensichtlich eine Menge Menschen.
Okay, du siehst, wir verlassen jetzt die Gebiete, in denen ich mich auskenne. Mode, Hermes und Pferdesport, das überlasse ich sozusagen dem Podcast, dem nächsten Podcast, wenn Philipp Westermann mit sich selbst über seine Hermes-Ausflüge spricht. Nein, ich werfe dir mal die Frage zurück. Was ist ein Supreme-Hoodie, ohne dass das Supreme draufsteht?
Das würde ich sagen, kann ich besser verstehen, dass es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, mein Punkt ist halt, wenn es jetzt nicht ein Supreme-Hoodie wäre, sondern nehmen wir mal irgendeine absurd teure Marke, die aber halt auch handwerklich total geil gemacht ist. Zum Beispiel Kaschmir, genäht, tolles. Also man spürt schon auch einen Produktunterschied zu irgendeinem H&M-Pullover.
Ja, aber wie kommuniziert man den?
Wenn man das erlebt, wenn man das Ding sozusagen trägt oder kauft oder besichtigt.
Ja, aber dann, wie kommt man darauf? Woher weiß ich, in welchen Laden muss ich gehen? Du bist ja jetzt in Paris wahrscheinlich auch nicht in jeden Laden reingelaufen. Ja, so viel Zeit hast du ja auch gar nicht, dass du irgendwie wahrscheinlich nicht mal in jeden Laden in der Champs-Élysées reinlaufen kannst. Sondern du bist ja auch gezielt, ja, wahrscheinlich im Endeffekt mit deinem Reitfetisch zu Hermes gegangen.
Den und du mir gesagt, hier anrichtest.
Ich möchte sozusagen für meine 10 Vollblutpferde, möchte ich jeweils einen individuellen Reitsassel haben und ich möchte gerne handgesteckt die Initialen des Pferdes neben meinen haben.
So ungefähr war das. Als Austauschschüler hatte ich ungefähr das Budget, das auch da anfordern zu können. Das stimmt, ne?
Ja. Ja, also nee, ich glaube, daran sozusagen, ich glaube, wenn ein Produkt so top ist, dann entwickelt sich jetzt sozusagen eine Marke selbst. Das heißt, wenn jetzt du zu Hause halt Reitsessel Hand nehmen müsst in der Freizeit, also sozusagen neben OMR, und die wären so gut, dann hieß er es bald nicht mehr Hermes, sondern Westermeier.
Na gut, okay. Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf den Future Hamburg Award. Wer OMR folgt, weiß, OMR ist in Hamburg sehr, sehr gerne zu Hause. Und die Kollegen der Stadt Hamburg, die hier Hamburg voranbringen, die haben uns angesprochen und uns überzeugt, dabei zu sein bei einem Future Hamburg Award. Das ist eine Veranstaltung, die wir sehr gerne unterstützen. Es geht darum, dass Startups aus der ganzen Welt sich bewerben und einen Paket gewinnen, das sie hier in Hamburg abrufen können. Sie können nämlich hier in Hamburg 6 Monate lang umsonst wohnen in einem Coworking Space. Sie können ein 5-stelliges Presse- und Medienpaket mitnehmen. Sie bekommen Coachings mit verschiedensten Hamburger Ansprechpartnern und Sie haben einen Bühnenslot auf einer unserer OMR-Bühnen im Mai. Also wer sowas gewinnen möchte, achtet auf den Future Hamburg Award, den ich euch hier ins Herz legen möchte. Den Award gibt es, weil die Menschen da draußen noch besser verstehen sollen, dass Hamburg die Gründermetropole oder eine spannende Stadt ist, eine Firma aufzubauen und auch daneben einfach gut zu leben. Nehmt teil, guckt euch mal an unter future.hamburg/award. Kann man teilnehmen und ich glaube, es ist kein großer Vorgang, hat man dann die Chance auf diese Gewinne, auf ein bisschen Sichtbarkeit und vielleicht habt ihr ja Lust, hier nach Hamburg zu kommen. Ich glaube, das ist das ganz große Ziel der Stadt und der Beteiligten, hier noch mehr Menschen, die was aufbauen wollen, die was entwickeln wollen, hier in die Stadt zu bringen und ich kann es euch persönlich empfehlen, es klappt hier echt ganz gut und macht viel Spaß. Also denkt an Hamburg und den Hamburg oder den Future Hamburg Award. Viel Spaß. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Wie war denn dein Eindruck von Sport 1? Du hast gesagt, dass der Partner Sport 1 hättest du als underpaid eingeschätzt. Wie gehst du generell deinen Blick auf das Angebot dort?
Ja, ich glaube ja, also du weißt ja, ich bin ja generell sehr skeptisch, was lineares Fernsehen angeht. Und ich glaube natürlich, dass Sport 1 sozusagen das Pech hat, dass sie antreten gegen Sky Go, gegen Eurosport / Discovery und gegen The Zone, die meines Erachtens ja letztendlich das beste Modell haben und natürlich auch viel mehr Kapital und die letztendlich Sport 1 ja sehr viele Rechte, ja, ich sag mal, weggekauft haben. Und in der Kombination ist natürlich Sport noch viel stärker als jetzt, keine Ahnung, ein RTL kann im gewissen Rahmen eigene Formate entwickeln, ist natürlich bei Sport 1 relevant schwieriger. Da ist man halt auf relevante Live-Rechte angewiesen. Und ich glaube, daher ist sozusagen die Zukunft von Sport 1, das ist für die natürlich ein bisschen der Worst Case, dass sie jetzt in der Zwischenzeit gegen 3 extrem kapitalstarke Konkurrenten antreten. Und das macht es halt irgendwie sehr schwierig. Und dann sind die generell noch in einem alten linearen Modell verhaftet. Und wenn man das beides in Kombination sieht, würde ich sagen, ja, schade, weil ich hatte jetzt mit dem neuen Geschäftsführer von Sport 1 Media, dem Herrn Gruber, und auch von dessen Mitarbeiter, dem Herrn Hoffmann, da muss ich sagen, die arbeiten beide rund um die Uhr, die waren immer erreichbar. Ja, das war eine Kundennähe, wo ich sagen muss, ich habe ja auch mit IP und auch mit sozusagen dem Vermarkter von ProSiebenSat.1 gesprochen.
Ja, IP ist der Vermarkter von
RTL, sorry. Und da muss ich sagen, bei Sport 1, ich bin natürlich komparativ natürlich ein kleiner Kunde, bei Sport 1, ja, sehr hohe Verfügbarkeit der Leute, auch zu Uhrzeiten, wo andere Leute schon nicht mehr arbeiten oder vielleicht über die Feiertage gar nicht arbeiten, sind die sehr gut erreichbar und geben dafür den Kunden ihr Bestes. Also daher kann ich da irgendwie nur Respekt zollen, aber ist natürlich schon gegeben jetzt diese die Gegenwinde, vor denen Sport einsteht und die strukturellen Veränderungen, ist das schon ein ganz dickes Brett.
Okay, das heißt also, du denkst, in ein paar Jahren kann man da keine Darts-Werbung mehr schalten?
Ich glaube, die Problematik ist ja jetzt schon so, dass für die Hörer, die sich das nicht verfolgt haben, dass die Rechte an der Darts-WM, zumindest für Deutschland, gehören der Perform-Gruppe. Die Perform-Gruppe ist der Eigentümer von DAZN. Und DAZN hat dann die Rechte an Sport 1 meines Erachtens lizenziert. Und zwar in so einem Deal, wo Sport 1 dann auch DAZN bewerben muss. Du hast es ja, glaube ich, auch gesehen. Mhm. Und ist natürlich so ein bisschen so, da promotet Sport 1 den Kanal, der ihnen sozusagen die Rechte wegnimmt, die Zuschauer und das Geschäftsmodell. Das ist natürlich, ja, von Sport 1, die sagen sich natürlich, okay, besser so als gar nicht, weil sie nicht die Mittel haben und vielleicht auch gar keinen Zugriff auf die Rechte. Aber ist natürlich jetzt nicht gut. Ich muss auch sagen, ich glaube, dass die Einschaltquote von Sport 1 schon darunter gelitten hat, dass letztendlich beim Darts, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, so ein Dartsabend, der dauert durchaus mal 4 Stunden. Und dann guckt man ja im Endeffekt 2 Kollegen zu, wie sie auf so eine runde Scheibe werfen. Und da ist die Moderation schon relevant. Ich glaube jetzt, die jüngeren Zuschauer wissen das vielleicht gar nicht, aber die älteren Fußballfans erinnern sich noch. Es gibt, glaube ich, es gab mal ein Champions-League-Spiel, wo, glaube ich, ein Tor umgefallen ist. Und da haben dann, ich glaube, Günter Jauch und Marcel Reif, glaube ich, die Zeit mit einer unglaublich unterhaltsamen Moderation überbrückt. Ich glaube, dafür haben sie auch den Grimme-Preis bekommen oder zumindest einen ähnlichen Fernsehpreis. Und ähnlich kann man es auch im Dart sehen, dass die Moderation schon extrem wichtig ist. Und da hat DAZN sozusagen den Darts-Moderator in Deutschland, Elmar Paulke, auch noch von Sport 1 abgeworben. Und das ist natürlich, also, ja, ich ändere das Geschäftsmodell, ich nehme ihnen die Rechte und dann werbe ich auch noch ihren Moderator ab. Das ist so ein bisschen das, was die OMR mit der CeBIT gemacht hat.
Da haben wir aber kein Eingeständnis. Also, sag mal, ganz kurze Frage zu DAZN. Da glaubst du ja sehr an das Modell. Das ist ja wirklich rein im Fernsehen, 10 Euro im Monat, Sport, alles digital. Kannst den Fernseher anschließen, guckst aber wahrscheinlich am ehesten Handy, iPad, Laptop oder so. Daran glaubst du total?
Also, glaube ich an das Geschäftsmodell zu sagen, ich zeige die Sachen, wann es jemand schauen will und nicht, wann ich es sage, wann es jemand schauen will. Ja, ich glaube daran, jemandem eine unglaublich große Auswahl zu geben. Ja, so, also das schon mal erstmal vorweg. Also ich glaube letztendlich technisch gesehen und von der Auswahl, von der Verfügbarkeit, glaube ich an das Modell. Jetzt stellt sich ja im Fall von DAZN ja, wahrscheinlich primär die Frage, sind 10 Euro ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ja, bei den Rechten, die einkaufen. Und da muss man ja auch sagen, das Modell skaliert ja auch nicht so gut wie jetzt Netflix. Also Netflix, die produzieren eine Serie, ja, am besten haben sie die komplett in Auftrag gegeben und damit auch komplett erworben. Und dann können sie diese Serie global so oft, wie sie wollen, ausstrahlen. Ja, und bei Sportrechten ist das halt viel, viel selektiver. Also sprich, zum einen teilweise darf man noch irgendwie 3 Tage später was ausstrahlen, die Highlights teilweise gar nicht und sind auch meistens immer auf eine Lokalität bezogen und man kann es eigentlich auch nicht selbst in Auftrag geben. Das heißt, man ist immer wieder auf externe Partner angewiesen. Das heißt, dass oftmals wird ja DAZN als das Netflix des Sports beschrieben. Aber ich glaube schon, dass das Modell von Netflix noch mal attraktiver ist. Ja, das skaliert viel besser. Und dementsprechend wäre auch meine These, dass eine aktuell ja, der US-russische Milliardär, der hinter der Perform-Gruppe steht, ja, und ich glaube jetzt natürlich auch noch 1, 2 Investoren bei der Perform-Gruppe, dass die aktuell das Ganze sehr stark subventionieren. Und dementsprechend erwarte ich zum einen irgendwann Preiserhöhungen. Durchaus kann man sich auch vorstellen, dass irgendwann Pay-Per-View kommt, dass man sagt, für spezielle Events muss man extra zahlen. Und zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass wir ja, zeitnah auf DAZN Bewegtbildwerbung sehen.
Sag noch mal ein paar Worte. Du hattest erzählt, dass ihr das Video auch bei YouTube gezeigt hattet oder dass ihr den Spot, den Werbespot auch bei YouTube eingebucht habt. Wie seid ihr damit zufrieden gewesen?
Naja, also YouTube hat ja natürlich generell na, den riesen Vorteil, dass ich natürlich irgendwie dann die Spots halt auch auf meinen Cookie-Pool aufstrahlen kann. Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, unsere Fernsehwerbung war ja irgendwie wie mit der Schrotflinte auf alle deutschen Wälder schießen. Und letztendlich sagen wir, es gibt 80 Millionen Deutsche und davon sind 250.000 für uns interessant. Ja, sind, boah, darf man glaube ich gar nicht sagen, ja, glaube ich 0,3%. Und bei YouTube kann ich natürlich über meinen Cookie-Pool das Ganze halt sehr gezielt machen. Und das haben wir halt im Fall von YouTube auch gemacht in Holland, in Deutschland und mit einem englischsprachigen Spot auch paneuropäisch. Und klar, da zahlt man jetzt auch schon einen anständigen TKP. Ich glaube, dass so boah, über alle drei Länder hinweg so 8 bis 9 Euro für so einen 6-Sekünder. Aber ich habe halt nicht im Endeffekt die ganzen Leute, die ich eigentlich gar nicht adressieren will, die adressiere ich auch nicht. Mhm. Und wenn ich den, glaube ich, einen der DAZN-Weltchefs ja, richtig verstanden habe, ist das auch das Ziel von DAZN. Also das YouTube-Modell halt im Endeffekt auch dort als Vorlage zu nehmen. Was übrigens ganz spannend ist zum Thema Underpricing von Sport 1. Wir wollten dann auch für das WM-Halbfinale, wo dann Michael van Gerwen gegen Gary Anderson gespielt hat, das war an einem Sonntagabend am 30.12., also vor Neujahr oder vor Silvester, da wollten wir dann auf RTL 7 in Holland, das ist der übertragene Sender dort, auch einen 6-Sekünder schalten und bereinigt um die Reichweite, hätte ich jetzt gesagt, ungefähr 10-mal so teuer wie Sport 1.
Wow. Wow. Das liegt daran, dass die Sportart viel wichtiger ist in Holland oder das liegt daran, dass das Fernsehen noch besser funktioniert? Oder?
Ganz offen, ich glaube einfach, liegt daran, dass Sport 1 günstiger ist als so ein RTL-Konzern. Es liegt daran, dass ich natürlich da nur für einen Abend Werbung kaufen wollte. Es liegt daran, dass ich da keinen guten Zugang hatte, dass es sehr kurzfristig war. Und dann kommt natürlich da der sogenannte Pay-Faktor, also für die Hörer. Es gibt da im Fernsehbereich immer diese Bruttolistenpreise und dann redet man immer von dem Pay-Faktor, glaube ich abgekürzt PF, um dann zu sagen, ist der jetzt irgendwie 35%, 20%, 40%, also was zahlt man von dem Bruttolistenpreis? Und der Bruttolistenpreis, der hat immer schon sehr unterschiedliche TKPs, abhängig vom Sender, vom Format und vom Zeitpunkt. Und da kamen halt viele Faktoren zusammen. Und da habe ich dann irgendwie einmal gezuckt und gesagt, nee, ja, das zahle ich auf keinen Fall. Und dann haben wir halt im Endeffekt gesagt, wir erhöhen unsere YouTube-Spendings in Holland, um damit im Endeffekt einen ähnlichen Effekt zu erreichen.
Okay, okay, gut, dann lass uns mal nochmal ein paar Minuten nutzen, wenn wir dich hier haben und abseits von maschinensucher.de und da hat wir eben ein bisschen sprechen über deinen Blick auf die Digitalwirtschaft generell. Was sind die spannendsten deutschen Tech-Firmen 2019?
Ja, ich glaube, das ist immer die Frage so ein bisschen, was ist im Endeffekt spannend? Ja? Und ich glaube jetzt mal, um jetzt zu sagen, was sind, glaube ich, die Tech-Firmen, die jetzt noch mehr Aufmerksamkeit bekommen werden? Sicherlich so ein Get Your Guide. Get Your Guide ist eine Firma, letztendlich so eine Art Booking.com, aber nicht für Hotels, sondern für, ja, ich sag mal, während man reist für irgendwie Events. Und das kann jetzt sein, im Endeffekt eine Führung in Rom. Das kann aber auch sein, dass man irgendwie auf das London Eye in London bucht oder dass man irgendeine Museumskarte kauft. Ja? Kann man vielleicht auch sagen, Event ist vielleicht der falsche Ausdruck. Activity könnte man es auch nennen. Und da ist Get Your Guide, ja, sozusagen, glaube ich, mit der führende Anbieter global. Und ich glaube, ich hatte letztes Jahr schon im DS-Podcast, also hier nochmal kurz eine kurze Werbeunterbrechung, neben dem OMR-Podcast, sicherlich der relevanteste deutsche Podcast, mache ich auch noch so einen kleinen, ich sage mal, nischigen Podcast, einmal die Woche mit dem Alexander Hüsing von Deutsche Startups. Reden wir über das, was im Venture Capital die letzte Woche passiert ist. Kann man auf Soundcloud oder auch auf iTunes oder auch bei Spotify suchen mit Deutsche Startups Podcast. Und da hatte ich auch letztes Jahr schon erwähnt, dass im Endeffekt Softbank, das ist dieser große Fonds, 100 Milliarden Fonds, der die Strategie hat des Kingmakings, der sagt, wenn ein Modell funktioniert, dann tue ich da ganz viel Geld drauf, so dass die Firma mit dem Geld Weltmarktführer werden kann und alle anderen VCs Angst haben, konkurrierenden Firmen Geld zu geben, denn sie können nur die Nummer zwei werden. Das nennt man Kingmaking-Strategie im Venture-Bereich. Und das Ganze ist jetzt mit dem 100-Milliarden-Fonds, das sogenannte Vision-Fonds, von Softbank auf die Spitze getrieben worden. Und Gründerszene hat jetzt gerade nochmal bestätigt, dass angeblich bald zu einem Abschluss kommt zwischen Get Your Guide und Softbank. Und wenn das der Fall ist, und dann reden wir hier wahrscheinlich über 500 Millionen, wahrscheinlich ein primär Primary, also Geld in die Firma, aber auch ein bisschen Anteilsverkauf, also Secondary. Wenn das der Fall ist, glaube ich, wird die deutsche Presse noch stärker auf Get Your Guide aufmerksam. Und mit dem Geld, mit dem idealen Rückenwind, wird dann Get Your Guide auch noch besser, schneller, größer exekutieren und auch die King-Making-Strategie von Softbank wird da aufgehen. Das ist sicherlich ein Thema. Dann im Endeffekt nicht gut für Nutzer, aber gut für die Investoren bei Flixbus. Was man so hört, durch, sage ich mal, die Monopolstellung von Flixbus im deutschen Busmarkt. Klar, die konkurrieren mit der Deutschen Bahn, die konkurrieren mit Mitfahrgelegenheiten, die konkurrieren mit dem eigenen Auto. Aber im Bussegment selbst ist Flixbus führend, klar führend, Monopolist, kann man so schön sagen. Und wenn man da mal in die Nutzerforen reinschaut, scheint es so zu sein, dass es Flixbus gelungen ist, die Preise anzuziehen. Und das ist natürlich einfach spitze. Ja? Also ich fokussiere mich dann auf die Linien, wo eine gute Auslastung ist. Und dann ziehe ich ja den Preis pro Ticket an. Und ich glaube, wie jeder, der jetzt irgendwie im Airline-Business ist, weiß, wenn es mir gelingt, sozusagen die Fill-Rate, also wie viel Prozent der Plätze fülle ich, und sozusagen den Umsatz pro Passagiermeile, beides zu steigern, das gilt multiplikativ ein, das ist spitze. Das heißt, nach Hörensagen, das Geschäft von Flixbus in Deutschland läuft gigantisch. Wenn sie in der Lage sein sollten, konjunktiv den Erfolg in den USA zu wiederholen, glaube ich, werden wir von Flixbus noch grandiose Sachen hören. Da heißt es auch sozusagen aus dem Rocket-Umfeld, dass dann Oliver Samba sich vorstellen kann, ja, bei Flixbus das, was Softbank mit Get Your Guide vorhat, sozusagen will Rocket mit Flixbus machen, nochmal mehr Geld in Flixbus rein, damit Flixbus auf jeden Fall Weltmarktführer wird. Damit kann Flixbus natürlich auch sozusagen in der Rocket-Sprache potenziell das neue Delivery Hero werden, wo ja damals Oliver Samba auf eine Bewertung von 1,3 Milliarden, ich glaube, gute 30% erworben hat.
Ja. Okay. Krass. Okay.
Also die beiden Firmen würden mir in jedem Fall einfallen, wo ich glaube, wo dann auch die Nachrichten kommen, die das unterstützen. Und ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Da hatte ich auch im DS-Podcast schon drüber gesprochen. SumUp, das ist im Endeffekt ein Payment-Anbieter für KMUs. Ich glaube, da kann man, wenn man die Presse verfolgt und sieht, was da für Akquisitionen in dem Segment gibt, ja, wie im Endeffekt Square in den USA und an der Börse abgeht. Ich glaube, SumUp ist das europäische Äquivalent. Manche VCs sagen mir schon, ja, die Firma ist irgendwie 3 Milliarden wert und dafür auch noch relativ unbekannt. Und dementsprechend hier meine drei spannenden Tech-Firmen, wo ich halt glaube, wir werden durch große Investments, auch PR-seitig, noch viel mehr von denen hören. Flixbus, SumUp und Get Your Guide.
Wo wir gerade über Börsenkurse sprechen und so, ein interner Scherz zwischen uns beiden. Ich mache ihn jetzt hier mal öffentlich. Du forderst regelmäßig von mir, hier bei uns im OMR-Hauptquartier einen Altar für dich zu errichten.
Ich habe Denkmal gesagt.
Oder ein Denkmal zu errichten. Warum eigentlich genau?
Na, ich glaube, wir hatten ja in den letzten anderthalb Jahren öfter auch schon über Startups geredet. Und darüber, über meine Vorhersagen, ich glaube, auf Facebook und auf anderen sozialen Medien habe ich damals dann schon, aber auch teilweise von dir, ja, für die Vorhersagen so ein bisschen eins auf den Deckel bekommen. Beispiel HelloFresh, wo ich ja gesagt habe, dass diese Firma an dem Problem des inhärenten Churns, also sprich, ich glaube nicht an die Nachhaltigkeit einer HelloFresh-Subskription, weil wenn man die Subskription nicht mehr nutzt, das ist im Fitnessstudio super. Aber bei HelloFresh stapeln sich dann irgendwann die Kisten mit dem fauligen Essen, ja, sozusagen im Flur. Deshalb glaube ich hoher Churn. Deshalb glaube ich, kann man die Kundenakquisitionskosten nicht refinanzieren. Da haben wir einen Podcast gemacht, da habe ich einen Artikel geschrieben auf OMR. Und dann sind die, glaube ich, mit 11,50 Euro an die Börse gegangen. Das hat mich damals schon überrascht, dass die überhaupt an die Börse gehen können. Sind auf über 15 gestiegen und ich glaube, das war der Zeitpunkt des letzten OMR-Festivals. Und du hast mir schon gesagt, hier, nächstes Jahr musst du Dominik Richter, Gründer und CEO, interviewen. Sozusagen die nächste Firma mit einer Multimilliardenbewertung. Und ich habe gesehen, da bleibe ich skeptisch und warten wir mal ab. Und innerhalb, glaube ich, der letzten Monate ist HelloFresh von dem Höchststand auf unter 6 Euro gefallen. Jetzt, glaube ich, wieder über 6 Euro. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, wenn das Modell nicht funktioniert, ja, dann kann auch PR nur temporär den Aktienkurs treiben. Ja, das war, glaube ich, die eine sehr kontroverse Diskussion. Ich glaube, bei Home24 habe ich ja immer gesagt, ja, Firmen, die nicht wachsen und kein Geld verdienen, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Und ja, dann hat ja Home24 so ein mystisches Quartal hingelegt, wo sie auf einmal gewachsen sind, ja, danach nie wieder. Und sind mit dem Quartal irgendwie an die Börse gegangen und haben der Börse aber nicht erzählt, dass sie eigentlich danach nicht mehr wachsen. Und ja, und dann habe ich ja im DS-Podcast mich dazu auch immer geäußert. Und ja, jetzt glaube ich, Höchststand waren knapp 32 Euro und jetzt ist Home24 auf 10 Euro. Da habe ich mir langsam gedacht, lieber Sven, ich muss mich jetzt selbst kritisieren. Ja, no guts, no glory. Hätte ich vielleicht mal besser irgendwie statt Maschinensucher einen Hedgefonds und hätte die Firmen alle geschortet. Also liebe Hörer, ja, wer also in meinen Hedgefonds sozusagen investieren will, soll sich melden. Und wir hatten ja auch vor einem Jahr so einen Pro701-Podcast, der, glaube ich, bei den Hörern gut angekommen ist. Wahrscheinlich bei den Investors Relations von Pro701 nicht ganz so gut. Ja, und da ging es ja darum, um Zukunft des linearen Fernsehens, die Digitalstrategie von Pro701, wo du mir noch irgendwie erklären wolltest, dass irgendwie Maxdome so irgendwie so ganz sinnvoll ist und das neue Vorhaben von denen. Und ich gesagt habe, ja, glaube ich es nicht ganz. Hätten die das irgendwie alles erkannt, hätten sie irgendwie entweder Netflix schon viel früher gebaut oder hätten bei Netflix investiert. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, hat der Markt das auch erkannt. Und du hast damals ja noch ganz stolz erzählt, wie gut sich deine Pro701-Aktien im Portfolio entwickelt haben. Und ich glaube, du hast mir jetzt gebeichtet, du hättest sie noch rechtzeitig verkauft.
Ja, die meisten. Wobei ich halte meine Pro701-Aktien seit damals ich mal Praktikant war in New York bei so einer Investmentbank. Und das war zu der Zeit als Heimser Bahn. Das war doch vor Heimser Bahn, als irgendwie gerade Leo Kirch da kurz vorm Zusammenbruch stand. Und habe ich die dermaßen günstig gekauft. Das ist immer noch deutlich unter dem aktuellen Kurs. Ich glaube, 15 Euro ist ja heute. Aber okay, also wir werden sehen, das hat auf jeden Fall eine schwierige Zeit hinter sich, ProSieben, und ist nach wie vor sehr stark vom Fernsehen abhängig und weniger von den Digitalgeschichten.
Ne? Klar, also ich glaube, es ist primär vom Fernsehen getrieben und da ist ja auch im Endeffekt sehr viel Fremdkapital auf der Firma. Und das scheint mir jetzt im Endeffekt, die Makrotrends scheinen mir jetzt alle gegen Pro701 zu laufen. Denn wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren mal zusammengesessen und damals noch bei Netflix gesprochen, und da habe ich dir irgendwie schon gesagt, dass ich an das Modell von Netflix glaube. Und da warst du damals noch skeptisch. Und da haben wir damals rumgefragt, wer hat alle schon Netflix-Abo? Und das waren vor 2 Jahren in Deutschland noch nicht so viele Leute. Aber wenn ich jetzt heute gucke bei meinen Mitarbeitern, ja, alle ja, sozusagen natürlich irgendwie, wie das meistens so ist in Startups, ja, relativ jung, eine unglaubliche Durchsetzung, ja, von Netflix-Abos und auch Netflix als Gesprächsthema. Da wird gesagt, ich gehe jetzt abends noch mal eine Netflix-Serie gucken, da wird nicht gesagt, ich mache den Fernseher an. Und ich glaube schon, dass sich das Verhalten da grundlegend verändert hat. Und dazu kommt ja noch irgendwie Amazon Prime, dazu kommt irgendwie Sky Go, ja, wer Sport macht, da kommt The Zone dazu. Und auf einmal reden wir über eine Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Nutzers. Ja, von irgendwie 4 Leuten, also Sky Go, The Zone, Netflix, Amazon Prime, ja, die gab es ja vor 5, 7 Jahren in der Form gar nicht. Und ich sehe überhaupt keine Antworten von Pro701, aber auch nicht von RTL. Also es ist jetzt im Endeffekt unabhängig von dem spezifischen Sender, was man da machen will.
Und wenn was macht, muss man sagen, bei RTL, die haben jetzt ja sozusagen den Superstar, TV-Manager von Vox sozusagen befördert, der ist jetzt RTL-Deutschland-Chef. Ja. Bernd Reichert heißt der, echt ein super Typ, der da einige Sachen erfunden hat und produziert hat bei Vox, also ja, angefangen mit Höhle der Löwen und verschiedensten weiteren Sachen, Rote Bänder, Kochgeschichten und so weiter. Also der wird jetzt ja da sozusagen sich positionieren und das Ding nach vorne bringen müssen. Also ja, wenn es einer schafft, dann wahrscheinlich
Warte mal. Ja, also ich glaube, das ist natürlich nur von außen verfolgt, der hat, glaube ich, bei Vox einen hervorragenden Job gemacht. Aber die Frage ist, ja, Serien, Filme und Sport. Die drei Themen, da wird ein RTL und ein ProSieben dann eins nicht mehr gewinnen. Das heißt, es bleiben noch im Endeffekt, ja, wie nennen wir das, eigene Formate, ja, keine Ahnung, Dokus, ja,
Shows
und ähnliches. Die Kernfrage ist, ob sich damit im Endeffekt weiterhin ein ganzes Programm füllen lässt. Und die Frage ist, wie man eigentlich, früher hat man sehr stark, ist mein Verständnis, im TV-Management davon gelebt, dass man eine Audienz geleitet hat. Das heißt, man hatte Leuchtturmsendungen und in denen hat man andere Sendungen promotet und der Zuschauer ist auf dem Kanal geblieben und hat dann noch die Serie davor oder dahinter geguckt oder den Film. Das Modell ist ja tot. So, und ist ja nicht ganz umsonst, dass der ehemalige CEO von ProSiebenSat.1, letztendlich ist er ja gefeuert worden über die Aussage oder gegangen worden über die Aussage, dass irgendwie die ProSiebenSat.1-Kunden, die seien irgendwie alle so ein bisschen, ich glaube, faul, dickleibig und darauf würde er bauen, weil die würden ihr Verhalten nicht ändern. Also anders ausgedrückt, da ist ja schon die spannende Frage, ob zum Schluss, ja, die Leute, die lineares Fernsehen weiterhin gucken, ob das eine adverse Selektion ist. Und meines Erachtens ja. Und wenn ich halt Werbetreibender bin, wie viel Geld will ich ausgeben, um die Zielgruppe zu erreichen? Und die ganzen Punkte, egal wie gut ich als Manager bin, das sind im Endeffekt Makrofaktoren, ja, die außerhalb meiner Macht liegen. Ich kann das vielleicht verlangsamen, solche Effekte. Oder sozusagen den Einfluss der Effekte kann ich verlangsamen, aber ich kann sie nicht wegdrehen.
Okay, dann lass noch mal ein paar schnelle weitere Fragen, die ich so bekommen habe. Wer auch ein bisschen gelitten hat, oder das heißt ein bisschen auch massiv gelitten hat, zuletzt ist Zalando von 51 Euro in der Spitze, also über 10 Milliarden Bewertung, auf 26 aktuell runter. Wie ist da deine Prognose?
Ja, ich war jetzt überrascht über die Deutlichkeit der Korrektur. Ich ging ja nicht immer davon aus, dass Zalando aufgrund der Größe und aufgrund der Analysten, die Zalando folgen, relativ marktgerecht bepreist ist. Ich glaube, wir sehen zwei Effekte. Der eine Effekt ist ja, glaube ich, ausreichend öffentlich diskutiert worden. Es gab in England Gewinnwarnungen oder Umsatzwarnungen von ASOS. Und man ging, glaube ich, immer davon aus, dass solche Online-Versender können im Bereich Mode, also Fashion, mit 25-35% wachsen. Und jetzt hat eine Korrektur stattgefunden, die, glaube ich, eher von 15-20% ausgeht. Und wenn man mal selbst so ein Excel-Sheet baut und gibt mal irgendwie ein, sage ich mal, 1,17 hoch 10 versus 1,27 hoch 10, dann sieht man schon, was diese 10% weniger Wachstum für ein gigantischer Unterschied sind über die Zeit. Ja, es hat damals auch, bevor LinkedIn von Microsoft gekauft worden ist, gab es auch eine Korrektur des LinkedIn-Wachstums. Und da ist, glaube ich, der Aktienkurs von 200 auf 120 gefallen. Also eine 40-prozentige Einbruch der Aktie und das wegen 10% weniger Wachstum. Und ich glaube, das ist der eine Effekt. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist das eingetreten? Und da gibt es sozusagen die einen, die sagen bei Zalando, das war jetzt halt ein sehr heißer Sommer und auch noch ein warmer Herbst. Und dadurch sind zwei Effekte eingetreten. Wintersachen sind zu spät gekauft worden, Leute waren zu wenig am Desktop. Und vor allem, man musste die Wintersachen, die man verkauft hat, auch noch stark diskontieren. Und das ist sozusagen die These, dass das Einmaleffekte sind. Die andere These ist es halt, dass man vielleicht das Marktwachstum, was nachhaltig ist, überschätzt hat. Ja, die andere These, neben dessen, dass man sagt, das Wachstum ist halt eher zwischen 15-20%. Ist natürlich die Frage, der Einfluss von Amazon auf einen ASOS, auf einen Zalando. Und ich durfte ja auf dem OMR-Festival mit dem Robert Gentz, dem CEO und Gründer von Zalando, sozusagen ein Gespräch führen. Der hat mich auch im Vorfeld, der Robert Gentz, sehr beeindruckt. Ich glaube, der wird zu Recht als einer der wenigen Leute gehandelt, die sowohl eine Firma im Kleinen erfolgreich aufbauen können, wie auch im Großen erfolgreich managen können. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Es gab, glaube ich, einen Punkt, das hatte ich dir, glaube ich, im Nachgang gesagt, wo ich jetzt mit dem Robert Gentz nicht ganz einer Meinung war. Das war die Thematik Preiswettbewerb. Denn Zalando ist zwar eine Plattform, das heißt, da können Leute, mehrere Leute Ware einliefern, aber es ist kein Marktplatz. Denn der Preis wird von Zalando bestimmt. Also anders ausgedrückt, da können andere Leute verkaufen, ja, und den Leuten wird ein spezieller Preis geboten, aber der Kunde wiederum sieht nur den Preis, den Zalando festlegt, und natürlich das Delta zwischen dem, was Zalando zahlt und der Kunde zahlt, ist halt die Marge von Zalando. Das ermöglicht Zalando teilweise halt eine höhere Marge zu haben als ein Amazon, aber es führt dazu, dass meines Erachtens die Produkte teilweise teurer sind, weil halt kein Preiswettbewerb stattfindet, wie er implizit bei Amazon stattfindet. Und da war das Argument von Robert Gentz, dass es bei Zalando darum gehen würde, primär die Ware verfügbar zu haben und nicht so sehr den besten Preis zu bieten. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, denn man für die Ware, diese Immer-da-Ware, ich habe ja irgendwie gesagt, ich kaufe immer solche Timberland-Segelschuhe und die kosten halt irgendwie auf, ich glaube, bei Zalando 139 Euro und bei Amazon kosten sie ungefähr 100 Euro. Und da gibt es halt für mich keinen einzigen Grund, die auf Zalando zu kaufen. Und ich glaube, dass man da schon Kunden erstmal verliert. Und wenn der Kunde dann eh schon so viele Berührungspunkte mit Amazon hat, dann kauft er bei Zalando vielleicht nur wenige Dinge, die dann nur auf Zalando verfügbar sind. Aber dann ist man halt nicht der Anbieter, der vollumfänglich das Modebedürfnis eines Kunden abdeckt, sondern dann ist man halt nur der Anbieter, der für spezielle Themen die Ware verfügbar hat. Und ich glaube halt, dass die letzte Strategie den adressierbaren Markt kleiner macht. Und dementsprechend kann ich mir halt vorstellen, je kleiner der adressierbare Markt, desto weniger kann Zalando auf dem aktuellen hohen Umsatzniveau wachsen. Und ich glaube, da wird Zalando in den nächsten ein, zwei Jahren gezwungen sein, das zu überdenken.
Okay, aber generell ist das bei dir da eher eine Korrektur und weniger jetzt eine Frage der Existenzberechtigung der Firma, wie jetzt bei den deinen erstgenannten HelloFresh oder Home24.
Ja, ich habe ja gesagt, Home24 wächst nicht, ist defizitär. Da sehe ich größere Probleme mit dem Geschäftsmodell. Bei HelloFresch das Gleiche. Auch bei ProSiebenSat.1. Ich habe ja auch mich zu Delivery Hero, zumindest zu dem Foodora-Teil, sehr skeptisch geäußert, weil ich immer gesagt habe, ein vertikaler Logistikanbieter hat es immer schwieriger versus einem horizontalen Logistikanbieter, also in dem Fall Amazon, Uber und so weiter. Denn man kann die Auslastung nicht optimieren. Ja, das waren alles sozusagen Geschäftsmodell-immanente Probleme. Ich glaube, Zalando ist ja die ganz klare Nummer 2 im E-Commerce in Deutschland nach Amazon. Das ist schon mal eine super Position. Ich glaube, es ist ein Spitzenteam und eine super Marke. Ich glaube, Zalando muss sich halt nur die Frage stellen, wo geht die Zukunft hin? Ja, wie wachse ich wieder mit 25% anstatt mit 15%? Und natürlich hängt daran auch die Frage, wie profitabel kann Zalando sein? Also daher, bei Zalando meines Erachtens geht es um Feinjustierungen und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel an der Zukunft von Zalando. Aber es ist schon die Frage, wie schnell wächst Zalando in der Zukunft und wie profitabel wächst Zalando? Ich glaube, Zalando muss noch stärker Plattform werden, muss auch Marktplatz werden und muss dementsprechend kurzzeitig auf Marge verzichten, aber langfristig dafür mehr Umsatz machen. Und ich glaube, der mehr Umsatz kompensiert das.
Dann noch ganz kurz, Rocket Internet insgesamt, Westwing ist da jetzt auch mittlerweile relativ stark runter.
Ja, also muss man ja sagen, wenn man Rocket Internet IPOs oder IPOs von Rocket Internet Firmen zeichnet, ja, Home24, HelloFresh, oder auch Westwing und sich anguckt, wie diese Firmen in dem IPO-Prozess vermarktet werden, was da für Aussagen getroffen werden, was da für Erwartungen geweckt werden, die dann alle wenige Monate später komplett kassiert werden. Und da muss ich mich ja fragen, als Anleger, ist das Systematik? Und es liegt der Verdacht schon nahe, dass ein Olli Samwer, der ja brillant ist, der die Probleme der Firmen intern mit Sicherheit sehr, sehr gut einschätzen kann, der die kennt, der KPIs versteht, dass der genau weiß, warum schiebe ich die Firmen jetzt an die Börse? Warum schiebe ich sie mit diesem Druck an die Börse? Weil ich halt weiß, ich möchte diese Firmen nicht durchfinanzieren, sondern es ist besser, wenn Dritte sie durchfinanzieren. Warum verkauft denn ein Rocket Internet vor dem Ende der Halteperiode Aktien von HelloFresh? Das war ja schon ein Signaling, wo ich allen Leuten gesagt habe, wenn der Olli erst drückt der HelloFresh an die Börse, dann verkauft er die Aktien vom Ende der Halteperiode. Der Mann ist hochintelligent. Der weiß, was er tut. Ja? Und das ist natürlich ein Signaling, was meines Erachtens problematisch ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo die Banken die nächsten Dummen finden, die nächsten IPOs vom Olli finanzieren. Denn wenn der Olli was IPOt und selbst Aktien verkauft, muss sich jeder fragen, was weiß der Olli, was ich nicht weiß.
Okay, vielleicht ist ja dann Flixbus der Case, an dem man das beobachten kann.
Noch ist ja Rocket Internet nicht in Flixbus investiert.
Genau. Ja, aber wenn es so kommen sollte. Ja.
Ich bin gespannt, bei Flixbus sind ja irgendwie Silver Lake, General Atlantic, also ganz, sag ich mal, führende US-Growth-Investoren drin. Da muss man mal schauen, sozusagen, ob die Olli lassen und warum sie Olli lassen.
Okay, dann lass noch mal ein paar Sachen sagen zu GAFA, soweit man das überhaupt pauschal greifen kann. GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple, sind ja zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Aber generell haben viele von den Vieren verloren, oder alle eigentlich verloren, über das Jahr. Sag mal dazu ein paar Worte.
Ja, ich glaube, im Rahmen dieser Marktkorrektur haben, glaube ich, Apple hat jetzt verloren, weil, glaube ich, ja, scheinbar in China der iPhone-Absatz nicht so gut ist. Kritiker sagen, weil die Telefone natürlich auch sehr teuer geworden sind. Also ich glaube, die neuesten iPhone, ich glaube, bis 1300, 1400 Euro, ist natürlich auch ein stolzer Preis und damit wird der Markt natürlich auch eng. Ich glaube, in Facebook hatte, glaube ich, von den KPIs ein gutes Jahr, aber hatte natürlich mit der Thematik Privatsphäre, mit der Thematik Umgang mit Daten, mit der Thematik, was wusste Sheryl Sandberg über Aktivitäten, um vielleicht auch Kritiker mit irgendwelchen PR-Agenturen zu Leibe zu rücken. Also ich glaube, im Fall von Facebook ist den Medien transparent geworden, dass halt Silicon Valley letztendlich, was für mich ja nicht überraschend ist, eine Absicht hat, Geld zu verdienen. Und dieses Ganze irgendwie tue Gutes ist halt eine PR-Story, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, die Anleger haben gesagt, okay, ja, wenn das jetzt allen Leuten transparent wird, was heißt das in Bezug auf Regulierung, Zerschlagung und so weiter? Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, der aktuelle Aktienkurs von Facebook gegeben, den nach Steuergewinnen, das ist für eine wachsende Firma ein meines Erachtens günstiges Multiple, insbesondere wenn man bedenkt, dass die ja mit WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, ja, auch wenn Leute Facebook verlassen, dann gehen sie halt zu Instagram. Ja, aus der Konzernperspektive von Facebook ist das schon fast linke Tasche, rechte Tasche.
Also lass mal kurz sagen, um jetzt ein bisschen Gas zu geben. Facebook ist für dich ein Buy, Apple ist für dich ein Hold. Was ist Google, was ist Amazon?
Ich würde schon sagen, dass, glaube ich, Google, würde ich auch sagen, ist ein Kauf auf den aktuellen Kursen. Und Amazon gab es jetzt auch eine Marktkorrektur. Also ich würde ja nicht sozusagen so viel investieren, weil ich so viel Respekt vor GAFA habe und parallel sagen, ich würde keine GAFA-Aktien kaufen. Also daher bin ich eher bullish auf GAFA. Aber natürlich muss man sich fragen, was passiert nächstes Jahr makroökonomisch? Was ist mit dem Brexit? Was ist mit etwaigen Handelskriegen? Was ist halt mit teilweise abkühlenden Volkswirtschaften, auch noch andere Faktoren, das Ende des billigen Geldes in den USA, da reden wir über diverse Faktoren, wo man gucken muss, ob die es überdecken. Das heißt, wir können da Makroeffekte haben, die stärker sind als Mikroeffekte und dann kann ein Aktienkurs trotzdem fallen. Also daher. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt auch wüsste, wie die Aktien sich genau entwickeln, dann sollte ich auf jeden Fall einen Hedgefonds machen und auf keinen Fall mehr operativ arbeiten.
Okay, also wir sind froh, dass du noch ein bisschen arbeitest.
Ich arbeite primär operativ und habe keinen Hedgefonds. Ne? Also sollten die Hörer auch in Bedacht ziehen.
Okay, also wir sind froh, dass du operativ arbeitest und ab und zu Bericht erstattest aus dem Maschinenraum von Maschinensucher und auch ansonsten ein bisschen was erzählst.
Ja, ganz wichtig für die Hörer. Ja, wir haben da in Essen, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Firma. Und wer Darts-Fan ist, sozusagen auch eine Firma, in der auch viele Darts-Fans sind. Und wir haben sehr viele Freistellen. Bitte guckt euch das an. Und wer Interesse an einem Job in Essen hat bei einer geilen Firma, kann mich persönlich anmailen. Sven.schmidt@maschinensucher.de, also mein Vorname, Punkt Nachname, Schmidt mit DT, @maschinensucher.de. Mhm. Bitte bewirbt euch. Ja, tolle Jobs, tolles Büro, spannende Aufgaben und auch die Möglichkeit, sich Darts-Events anzuschauen.
Alles klar, ich glaube, wie oft warst du jetzt bei der Darts-Event? Du warst einmal mit unserem Team da, also ja, wir mit ein paar Kollegen.
Ein Maschinensucher-Team und leider war ich ja, die Hörer hören das noch, mein Husten. Ich hatte leider Gottes so eine schwierige, langwierige Erkältung. Ich habe darauf verzichtet, zum Finale zu fahren und da sind dann Mitarbeiter gefahren und konnte daher leider Gottes nicht mit Michael van Gerven zusammen den Siegerpokal im Backstage-Bereich stemmen. aber wir haben mit Michael van Gerven ja einen 3,5-jährigen Vertrag. Da kommen noch 3 Weltmeisterschaften und ich bin zuversichtlich, dass ich das noch nachholen kann.
Also eigentlich ist jetzt die Frage, wer will nächstes Jahr mit Sven Schmidt zum Finale der Darts-WM und ist dafür bereit, ein Jahr in Essen zu arbeiten? Bewerbt euch.
Also dass du jetzt als Essener sagst, ein Jahr in Essen zu arbeiten, also ich glaube, dafür sollte man dir die Ehrenbürgerschaft entziehen. Also
nein.
Wir hoffen schon, dass jeder Mitarbeiter, also ohne Scheiß, in Essen, ja, das ist das neue Berlin, weil irgendwie wir bieten den geilen Job und ansonsten ist Essen arm, aber sexy. Nur, dass die Mietpreise in Essen irgendwie eher 5 bis 10 Euro sind, statt irgendwie 20 bis 30 in Berlin. Daher, jetzt bewerben, wir zahlen die gleichen Gehälter wie in Berlin, aber in Essen ist die Miete viel geringer.
Jetzt hör auf, also das haben alle verstanden und ich kann wirklich sagen.
Und mindestens 2 Jahre bitte, nicht ein Jahr.
Genau, also ich habe das nur gerade so zugespitzt. Ich bin ja nun wirklich größter Fan meiner Heimat und war über Weihnachten da ein paar Tage und alte Freunde getroffen. Es ist, man kann da wirklich gut leben. Absolut. Keine Frage. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier erzähle, aber es ist eigentlich selbstverständlich. Es ist eine geile Metropole, also das ganze Ruhrgebiet.
Ja, ich
und, insofern, lass jetzt aufhören damit.
Deine ganze Familie, dein Bruder sind ja noch alle in Essen und aus gutem Grund. Und Maschinensucher ist ja auch aus gutem Grund im Essen. Also daher bitte bewerben. Und Philipp, ja, damit du jetzt mal wieder sozusagen aus dieser, damit deine Ehrenbürgerschaft dir nicht entzogen wird, wir beide sollten weiterhin sozusagen Trikotsponsor von Rot-Weiß Essen werden. Du eine Halbserie, ich eine Halbserie, ja, OMR und Maschinensucher zusammen auf dem Trikot von Rot-Weiß Essen.
Also dazu kurze Insight und wir dürfen den Hörern nicht vorenthalten, dass ich vor kurzem angeschrieben wurde. Ich habe da dem Verein recht Rot-Weiß Essen recht eng verbunden. Und da hat sich der Marketing-Manager gemeldet und gesagt, Mensch, Philipp hier, hast du eine Idee, wer bei uns aufs Trikot kann? Und da habe ich okay, hau den Sven nochmal an. Für eine Halbserie macht das vielleicht. Und jetzt steht das Angebot im Raum. Mal gucken, ob ihr euch einig werdet. Ja? Ich bin mal gespannt, ob das RWE macht, ob die dann für Viertliges, halbe Saison, also nur die Hinrunde, halbe Saison, Maschinensucher.de auf dem Trikot. Ich wäre stolz.
Ja, und die andere Halbserie, OMR, denn wir haben ja gelernt vom ehemaligen...
Das bringt mir nichts, leider. Ich würde es ja gerne machen, aber es bringt einfach immer nichts.
Ja, aber es ist doch nicht... Ich habe ja jetzt von vielen Leuten angesprochen worden zum Thema Sponsoring, nachdem mir natürlich aufgefallen ist, wurde mir gesagt, viel im Bereich Fußball-Sponsoring, das sei Liebe zum Verein und nicht unbedingt, und nicht unbedingt zu rechnen. Herr Schmidt, es geht doch darum, dass Sie da auch Heimatliebe zeigen. Nein, um ernsthaft zu sagen, für Maschinensucher wäre es eine Möglichkeit, lokal mehr Präsenz zu zeigen. Daran siehst du auch, dass wir dazu bereit wären, wie wichtig uns halt auch Recruiting ist und Employer Branding. Das heißt, wenn wir bei RWE aufs Trikot gehen würden, dann sicherlich aus dem Grund heraus in Essen und Umgebung noch eine höhere Präsenz zu haben.
Ja, super wär's. Übrigens auch da nochmal, jetzt kommen wir hier bei Essen wirklich ins Reden, aber was ja auch ganz geil war, muss man sagen, dass in Essen, als wenn sie es geahnt hätten, dass da der größte Darts-Fan der Welt, Sven Schmidt, beruflich tätig ist, in der Grugerhalle, also der größten Veranstaltungsvenue in Essen, wurde ein Experiment gestartet, und zwar wurde die Darts-WM als Public Viewing-Event live übertragen. Also es war kein Darts vor Ort, aber eine Live-Übertragung mit dem ganzen üblichen Folklore, ja. Betrinken, ja. Verkleiden, Darts-WM in Essen. Also der Typ, der das macht, auch schöne Grüße, TASS, die Agentur, Thomas Siebmann, hat immer wieder geile Ideen und hat jetzt sozusagen die Idee gehabt oder der Erfinder des Darts Public Viewing in einer riesigen Halle. Und ich habe mir noch nicht gehört, wie die Zahlen gewesen sind, aber es müssen wohl ein paar tausend Leute da gewesen sein.
Ja,
und dann ist es ein Business Case.
Darts ist ein geiles Event. Das ist eine Mischung aus irgendwie Weltklasse Sport, Oktoberfest und Karneval. Und ich glaube, die Idee zu sagen, das kann ich auch im Rahmen von Public Viewing machen, top. Und dementsprechend hoffe ich, dass es das nächste Jahr eine Wiederauflage gibt davon. Denn natürlich klasse, wenn da die Sportart, die wir sponsern, noch weiter wächst.
Ja, das ist ein so ein Typ, er hat immer wieder abgefahrene Ideen, hat da irgendwie die Elf-Freunde-Bar gegründet in Essen, also so eine Sportbar, wo dann nachher auch Sport1 darüber berichtet hat oder aus der dann Sendungen übertragen wurden. Dadurch wird die Stadt halt viel größer und viel relevanter durch so eine kleine Sportbar mit Fernsehshow.
Aber
und dann halt so ein Event. Am Ende leben Städte halt auch von den Menschen, die dort jeden Tag irgendwas Abgefahrenes machen. Und das ist da echt gut zu beobachten.
Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Gast für einen nächsten Podcast.
Alles klar.
Philipp, vielen Dank.
Ja, danke dir. Und ein bisschen späte Stunde, es ist hier später Montagabend, jetzt gleich nach Hause irgendwie College Football gucken und dann Mittwoch den Podcast ausstrahlen.
Das heißt, es wird langsam ein echter Sport-Podcast, damit Leute wissen, heute Abend, in deutscher Zeit schon am Dienstagmorgen ist das Finale Alabama gegen Clemson. Glaube ich, die spielen zum dritten Mal im Finale gegeneinander, einmal im Halbfinale im College Football Bowl. Du siehst, wir können jetzt auch noch hier einen sehr, sehr nischigen Sport-Podcast draus machen, um deine 40.000 Hörer auf 4.000 zu reduzieren.
Ja, genau. Das wäre toll. Also, mein Lieber, bis die Tage. Hau rein.
Vielen Dank.
Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, noch kurzer Hinweis auf unsere Kollegen bei der Hamburg Media School, mit denen wir ja nun eng kooperieren. In dem Falle sind wir nicht direkt Veranstalter, aber wir weisen darauf hin. Am 25. Januar gibt es einen Seminartag zum Thema Datenschutz, Grundverordnung, also all die Themen, die sich im Datenschutzrecht in den letzten Monaten intensiv verändert haben. Aus Europa kommt ja zum großen Teil. Die werden besprochen. Am 25. Januar, wer dabei sein möchte und das alles verstehen und auffrischen und Fragen stellen möchte, kann das tun. Ein Herr Dr. Metzger unterrichtet dort. Der kommt von der Kanzlei Unverzagt von Have, einer der führenden Medienkanzleien des Landes. Also, 25. Januar an der Hamburg Media School. Datenschutzrecht und Datenschutzgrundverordnung auffrischen. Ja, angenehmen Tag.